Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Nun, es sind gegenwärtig sicher in allen Unternehmen alle dabei, jeden Hebel in Bewegung zu setzen. Denn wer bei diesen Energiekosten noch nicht gemerkt hat, dass Energiesparen das Gebot der Stunde ist, dem ist ja nicht zu helfen. Also überall wird überlegt, welches Instrumentarium man anwenden kann. Das ist in den zeitlichen Vorlaufstrecken unterschiedlich, weil das in unterschiedlichen Unternehmen ganz unterschiedlich ist. Einmal davon abhängt, welche Prozesse dort laufen, was man wirklich einfach umstellen kann, wo man zum Beispiel aber auch zurückschalten kann, früher mit Öl Prozesse betrieben hat, dann auf Gas umgestiegen ist, was vom CO2-Ausstoß ja sehr sinnvoll war und jetzt vielleicht wieder zurückschalten kann, weil die Gasversorgung so unsicher geworden ist.
Unternehmen stellen wieder um und wenn es nicht anders geht, dann eben auch auf Öl. Das erklärte heute Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, angesichts der unsicheren Versorgungslage mit Gas. Für den Kampf gegen die Klimaerwärmung sind das keine guten Nachrichten, denn sie schreitet voran. Ob es einen Zusammenhang zu der schlimmen Flutkatastrophe gibt, die Nordostindien und Bangladesch gerade trifft und über die wir gleich berichten, das müssen die Wissenschaftler dann herausfinden. Tatsache ist, jedes Grad mehr erhöht auch den Feuchtigkeitsgehalt in der Atmosphäre deutlich. Außerdem im Programm, wir blicken heute auf den Zwilling der Klimaerwärmung, die bedrohte Artenvielfalt. Es geht um Diebe und Triebe, um Sukkulentendiebstahl in Kalifornien. Wir sprechen mit Florian Tietze vom WWF, der berichtet, wie im Vorfeld der großen UN-Weltnaturkonferenz derzeit in Nairobi um Geld gerungen wird, was reiche Länder armen Ländern dafür geben sollten, damit sie ihre Ressourcen schützen, statt sie zu nutzen. Im Verbrauchertipp geht es darum, wie sie Lebensmittel im Sommer vor Hitze schützen. Und ich bin Jule Reimer und wünsche einen guten Tag. Millionen Menschen obdachlos, weite Landstriche unter Wasser, Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Tote. Nordostindien und Bangladesch erlebt gerade eine Flutkatastrophe, wie es sie in dieser Region, und die kennen solche Katastrophen, seit langem nicht mehr gab. Militär und Katastrophenschutz kommen an ihre Grenzen, überall mangelt es an allem. Peter Hornung berichtet aus dem Katastrophengebiet.
Hier in Sylhet ist es mit am schlimmsten. 500.000 Einwohnerstadt im Norden Bangladeschs ist nach den schweren Regenfällen in den Fluten versunken. Der Fluss Surma weit über seine Ufer getreten. Auf selbstgebastelten Flößen versuchen sie sich zu retten. Viele Menschen sind obdachlos. Wo unterkommen, was trinken und was essen? Das sind jetzt die wichtigsten Fragen. Ich habe etwas Puffreis und Reisbrot bekommen als Notration, sagt ein älterer Mann dem indischen Nachrichtensender Vion. Schauen Sie, da drüben in dieser Notunterkunft, da lebe ich jetzt. Mein Haus wurde von der Flut weggerissen. Und als ich gestern mit meinen Enkeln im Boot zur Unterkunft saß, da ist es gekentert. Es kamen aber glücklicherweise viele Menschen zu Hilfe, auch Soldaten und Journalisten, die haben sie gerettet. Vor einer staatlichen Grundschule steht die Leiterin des örtlichen UNICEF-Büros, verzweifelt, weil sie mit der Hilfe für Kinder kaum mehr nachkommt, wie sie sagt. Ich mache mir wirklich Sorgen, weil es immer schlimmer wird, die Flut noch steigt. Die Kinder sind in Gefahr zu ertrinken oder sich Krankheiten zu holen. Seit dem Jahr 1900 habe diese Gegend nicht mehr eine solche Flutkatastrophe gesehen, sagt eine örtliche Behörde. 4 Millionen Menschen in Dörfern von der Außenwelt abgeschnitten, 6 Millionen obdachlos. Die Armee ist im Einsatz, es drohe eine riesige Nahrungsmittel- und Trinkwasserkrise, so ein Regionalpolitiker. Er sei verzweifelt, sagt ein Geschäftsmann der Nachrichtenagentur AP. Diese Art von Überschwemmung hat es noch nie gegeben. In einigen Fällen wurde sogar das zweite Stockwerk von Gebäuden überschwemmt. Das sind alles Tieflandgebiete. Die Menschen können nichts mehr kochen. Manche haben zu Hause 3 Tage lang kein Wasser. Sie haben keine Lebensmittel und können nicht auf den Markt gehen, um Vorräte zu kaufen. Die Menschen wollen jetzt einfach nur einen Platz, auf dem sie trocken stehen können. Die Fluten in Bangladesch kommen vor allem aus dem Norden, den indischen Bundesstaaten Assam und Meghalaya, die im äußersten Nordosten des Subkontinents liegen. Der riesige Fluss Brahmaputra bringt viel mehr Wasser als sonst. Entlang des Stromes gibt es schwere Überschwemmungen. Nach jetzigem Stand ist ganz Assam von der Flut betroffen, sagt der Kommandeur des indischen Katastrophenschutzes. Alle unsere Teams sind im Einsatz. Bislang haben wir tausende Menschen retten können und die Rettungsarbeiten gehen noch weiter. In Nordostindien sind 5000 Dörfer überflutet. 5 Millionen Menschen insgesamt sind betroffen, viele obdachlos. Sie werden, wenn möglich, in Zeltstädten untergebracht. Doch für alle wird es nicht reichen. Um die Menschen in abgeschnittenen Dörfern zu ernähren, wirft Indiens Armee aus Hubschraubern Lebensmittelpakete ab. Durch die Flutkatastrophe gab es bislang Dutzende Tote. Viele werden noch vermisst. Menschen sind ertrunken, wurden von Blitzen getroffen oder von Erdrutschen verschüttet. Am Morgen war ein Zug durch einen Erdrutsch in einem Tunnel gestoppt worden. Die Passagiere aber konnten sich offenbar zu Fuß retten. Die nächsten 2 Tage sollen die Regenfälle noch anhalten, so der Wetterdienst. Erst dann könnte sich die Lage etwas entspannen.
Peter Hornung berichtete. Kakteen und Sukkulenten sind beliebt und zwar nicht nur dort, wo sie wachsen. Also wachsen tun sie zum Beispiel in wüstenartigen Regionen in Südamerika, in Nordamerika, Teilen Afrikas. Sie sind auch zu einem großen Schwarzmarktgeschäft geworden. Kakteendiebstahl ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein großes Problem für die Natur. Zum Beispiel in Kalifornien. Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm.
In den Vorgärten von Los Angeles gehören sie fest dazu. Dickblättrige Sukkulenten. Die bekanntesten Vertreter ihrer Art sind die stacheligen Kakteen. Im wasserarmen Südkalifornien sind Sukkulenten als Gartenpflanzen beliebt, weil sie lange Wasser speichern können. Die heimischen Arten reichen von Feigenkakteen mit ihren ovalen Trieben bis zu den sogenannten Dattleya. Ein ganz besonderes Gewächs, erklärt Botaniker Mark Mendelson vom National Park Service.
They're really neat. They're called Live Forever. Because they really can.
Sie heißen auch Live Forever, also lebt für immer, denn sie halten einiges auch an schlechter Behandlung aus. Wenn sie herausgerissen werden, kann man sie recht gut wieder einpflanzen und sie halten längere Dürren aus.
Mendelson zeigt auf die grau-grünen Rosettengewächse, die an den kargen Felswänden in den Santa Monica Mountains wachsen. Dattleyas sind zäh. Sie wachsen an Felskanten, Steilhängen, in der Wüste, in Kalifornien und in Mexiko. Es gibt Dutzende verschiedene Arten. Sie sind mal tiefgrün mit roten Spitzen, Eukalyptusfarben oder fast weiß. Wenn sie blühen, wächst oft ein länglicher Stängel aus der Mitte heraus mit zarten, rosa-gelben oder roten Blüten. Sie seien sehr hübsch anzusehen und das sei auch ein Problem, meint Nick Jensen von der Native Plant Society, eine gemeinnützige Organisation, die sich um den Erhalt der einheimischen Flora in Kalifornien kümmert.
We started learning that there was a problem.
Wir haben etwa 2017 davon erfahren, dass es ein Problem gibt, weil die Naturschutzbehörde Diebe gefasst hat, die Hunderte, Tausende Pflanzen aus der Erde gerissen hatten.
Dabei handele es sich nicht nur um vermeintliche Pflanzenfreunde, die aus Parks und Wüsten für den eigenen Vorgarten oder Balkon stehlen.
We know that individual Dattleya plants sell for somewhere between 30.
Wir sprechen von internationalem Handel. Wir wissen, dass manche Pflanzen 30 bis 40 Dollar kosten, seltene und ältere Arten schon mal bis zu 1000 Dollar. Wenn man das ausrechnet, kann so ein Trip nach Kalifornien bis zu 100.000 Dollar einbringen.
Which is definitely something that's happened. That's 100.000 bucks for one trip to California.
Unter anderem Asien sei ein riesiger Markt für Sukkulenten, so Jensen. Im Internet findet man Dutzende Seiten von Sukkulentenliebhabern und Menschen, die Tipps geben, wie man diese am besten pflegt.
Growing succulents is not only about watering, soil mix or sunlight. It's also about choosing a proper pot for your succulents.
I wanted to do a series where I kind of go over some of the basics of succulents.
Dattleyas. This is one, but it's this one in particular that I want to talk about. Isn't that just spectacular?
Und wie so oft gilt bei einem Hobby, egal ob Briefmarken, Bierdeckel oder, nun ja, eben Pflanzen, besonders interessante und exotische Arten, die schwer zu bekommen sind, sind eben am interessantesten, aber eben auch leider oft nur in der Natur zu finden. Biologe Mendelson betont, Diese Pflanzen zu stehlen, das ist kein Kavaliersdelikt, sondern beschädigt das Ökosystem Kaliforniens nachhaltig.
Es ist tragisch. Die Pflanzen fehlen nicht einfach nur. Sie sind Nahrung für Insekten und sie halten den Boden fest, stabilisieren Hänge. Man kann sie nicht einfach ersetzen.
Der kalifornische Staat hat erst kürzlich ein Gesetz erlassen, das die Dudleyas unter besonderen Schutz stellt. Auch in anderen US-Bundesstaaten kämpft man gegen Pflanzendiebe. In Arizona zum Beispiel, dem Nachbarstaat von Kalifornien, werden besonders gerne die Saguaro-Kakteen geklaut. Die Riesenkakteen, die bis zu 10 oder 15 Meter hoch wachsen und bis zu 200 Jahre alt werden können. Eine eigene Kakteenpolizei versucht, Dieben zuvorzukommen, was aber nicht so einfach ist, in entlegenen Wüstengebieten. Auch in Kaliforniens weiter Natur ist es fast unmöglich, Diebe auf frischer Tat zu erwischen. Die Naturschützer hoffen deswegen, mit härteren Strafen Diebe abzuschrecken. In diesem Jahr allein wurde ein Sukkulentenhändler aus Südkorea in Kalifornien vor Gericht gestellt. Seine Strafe: 2 Jahre Gefängnis.
Katharina Wilhelm berichtete aus Los Angeles darüber, dass immer mehr Kakteen schlicht und ergreifend geklaut und teuer verkauft werden. 4-mal ist sie schon verschoben worden. Die UN-Weltnaturkonferenz zum Erhalt und Schutz und manchmal auch notwendigen Wiederherstellung der Artenvielfalt, also der Biodiversität. Derzeit treffen sich in Kenias Hauptstadt Nairobi Regierungsdelegationen aus aller Welt, um dieses internationale Großereignis vorzubereiten. Diese Weltnaturkonferenz ist Corona-bedingt auf Ende des Jahres verlegt worden und sie wird auch nicht wie geplant im chinesischen Kunming, sondern im kanadischen Montreal stattfinden. Worum es jetzt bei diesem letzten Vorbereitungstreffen in Nairobi geht, ob um das Schicksal süßer kleiner Orang-Utan-Affenbabys oder auch um das von Regenwürmern, die ja nicht auf alle so süß wirken, das fragte ich Florian Tietze, der für den WWF die Konferenz in Nairobi beobachtet.
Wir verhandeln hier tatsächlich über das Schicksal der großen Tiere, die man so kennt, aber auch der Regenwürmer, aller Mikroorganismen, aber auch, und das ist ganz wichtig, über das Schicksal der Ökosysteme, in denen all diese Arten, Pflanzenarten, Tierarten leben und was insgesamt quasi das Netz des Lebens bildet auf unserem Planeten, ohne dass wir auch nicht leben können. Es geht um Wälder, es geht um die Ozeane, es geht um auch Böden, also Biodiversität, fruchtbare Böden. Es geht um auch Wirtschaftssysteme, wie wir Landwirtschaft betreiben, wie wir in Zukunft unseren Finanzsektor ausrichten. All diese Dinge, die letzten Endes auch zur Zerstörung der biologischen Vielfalt in der Welt beitragen.
Zerstörung zu fühlen ist relativ. Wir werden in Deutschland gut versorgt, vielfältig mit Lebensmitteln. Die einzelne Paprika, die einzelne Tomate, ist alles wunderbar genießbar. Was soll daran falsch sein?
Durch unseren Konsum und die Art und Weise, wie wir produzieren und auch globalen Handel betreiben, tragen wir zur Zerstörung der Umwelt in der ganzen Welt bei. Die Nahrungsmittel teilweise, die wir ja konsumieren bei uns, die kommen ja auch nicht alle von deutschen Böden. Und die Weltwirtschaft ist nun mal globalisiert und die biologische Vielfalt in dem noch verbleibenden Maße ist vor allem im globalen Süden, in vielen ärmeren Ländern des globalen Südens noch vorhanden. Und die wird auch zerstört, weil wir über unsere Verhältnisse leben, über die planetaren Grenzen leben, bei uns zu Hause.
Also es geht konkret zum Beispiel um Sojaimporte etc. Was sind denn dann die größten Konfliktpunkte auf der Vorbereitungskonferenz jetzt?
Die größten Konfliktpunkte sind, wie so oft bei solchen internationalen Umweltverhandlungen, vor allem die Finanzierung. Denn es sollen jetzt Ziele verhandelt werden, die alle Länder, die Teil der CBD sind, und das sind fast alle der Welt, umsetzen sollen. Und gerade Länder des globalen Südens, in Afrika und Südamerika, die sich auch weniger verantwortlich fühlen für die bisherige Zerstörung der Umwelt, die fordern Unterstützung ein, auch teils zu Recht, von den Europäern, von den Nordamerikanern, vor allem finanzieller Natur. Das heißt, wenn hier nicht genügend Entwicklungsfinanzierung auch bereitgestellt wird für den Erhalt der biologischen Vielfalt, dann werden wir vermutlich nicht zu einem guten Abkommen kommen Ende des Jahres in Montreal.
Wofür soll das Geld dann ausgegeben werden, wenn es denn bereitgestellt würde?
Unter anderem zum Beispiel für Schutzgebiete, für den Schutz und den Erhalt der noch verbleibenden Urwälder zum Beispiel, den Amazonas-Regenwald, aber auch für die Wiederherstellung bereits zerstörter Gebiete und auch für die Unterstützung dieser wirtschaftlichen Transformation, die wir überall brauchen, auch in den Ländern des globalen Südens, aber vor allem ja auch bei uns in Europa. All das kostet Geld und all das ist auch ein ein Entwicklungskonflikt, den viele Länder des globalen Südens befürchten, weiter in Rückstand zu geraten im globalen Wettbewerb.
Wenn sie nicht ihre Holzbestände ausbeuten. Allerdings zum Beispiel hat ja der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ganz konkret zu den Rodungen, zu der Nutzung des Amazonas-Regenwaldes aufgerufen. Sollte man dann als Geber dahin Geld geben?
Das ist natürlich eine komplizierte Frage, die auch mit der Institution zusammenhängt, die hier verhandelt. Denn es ist rein rechtlich so, dass wir hier globale Ziele verhandeln und es ist an den nationalen Regierungen, diese dann umzusetzen. Ich würde mal sagen, es muss sich ja auch an Bedingungen geknüpft werden. Das heißt, diese Ziele werden ja nicht von einem Tag in den anderen umgesetzt. Das dauert eben Jahre. Wir verhandeln hier für Ziele bis 2030. Und wenn hier ein Abkommen beschlossen wird, das auch fair ist und das auch zum Beispiel finanzielle Unterstützung beinhaltet, dann wird man ja sehen in den kommenden Jahren, wie die Umsetzung vonstatten geht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass verlässlich viele Gelder dann fließen, wenn man bemerkt, dass das alles noch weiter sich verschlimmert. Das ist aber dann außerhalb dessen, was hier verabschiedet wird. Denn hier geht es vor allem darum, globale Ziele und Maßnahmen zu beschließen, die alle Länder dann möglichst schnell umsetzen sollen.
In Brüssel gibt es eine Veranstaltung heute, Verhandlungen, die gehen auch in die Richtung Biodiversität. EU-Kommission, Rat und Parlament verhandeln final darüber, wie und wann die Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, in Kraft tritt. Übersetzt heißt das, es handelt sich um die Pflicht für Unternehmen, standardisiert zu Nachhaltigkeitsaspekten zu berichten und entsprechende Daten zu veröffentlichen. Jetzt ist ja mittlerweile die Berücksichtigung der Klimawirkung von wirtschaftlicher Aktivität fast schon Normalität. Also es etabliert sich so langsam. Wie sieht es mit der Einbeziehung der Wirkung auf die Biodiversität aus bei wirtschaftlichen Aktivitäten?
Da sind wir mit Sicherheit noch nicht so weit wie beim Klima. Auch beim Klima sind wir noch nicht weit genug, machen aber Fortschritte. Das ist der wichtige Zusatz, den diese Nachhaltigkeitsberichterstattung, die wir hoffentlich in Brüssel stark und erfolgreich heute verabschiedet sehen, dass eben Aspekte wie Biodiversität, wie auch Wasser und auch Menschenrechte mit in diese Berichterstattung und Berichterstattungspflichten mit einbezogen werden über das Klima hinaus, denn wir brauchen diesen ganzheitlichen Ansatz, denn zum Beispiel nur der CO2-Fußabdruck kann ja keine Informationen bieten, zum Beispiel wie eine wirtschaftliche Aktivität zur Entwaldung beiträgt.
Aber brauchen wir da weitere Regeln? Also wir haben ja ein Bundesnaturschutzgesetz und der Feldhamster, der bedroht ist, hat schon ganze Bauprojekte gestoppt. Ein Feldhamster.
Ja, die brauchen wir in dieser Hinsicht auf jeden Fall, denn es geht hier vor allem um Daten und um Transparenz. Die Informationen wie finanzielle Investments oder Wirtschaftsaktivitäten zum Beispiel zur Zerstörung der biologischen Vielfalt beitragen, diese Daten sind nur in der Wirtschaft vorhanden. Und ohne diese Daten haben wir keine Orientierung für die nötige wirtschaftliche Transformation, in welche Richtung es gehen muss. Das heißt, es ist ganz wichtig für Planbarkeit, es ist auch wichtig, um Risiken und Nebenwirkungen der Transformation, die wir angehen wollen, zur Nachhaltigkeit zu vermeiden. Und wir brauchen diese Daten eben und die bekommt man eben meist nur, wenn man entsprechende Regulierung implementiert.
Was muss jetzt in Nairobi beschlossen werden, damit Sie sagen, wir können guten Gewissens in Richtung große UN-Weltnaturkonferenz gehen?
Beschlossen wird hier vermutlich noch sehr wenig. Es geht vor allem darum, Fortschritte in den Verhandlungen zu machen und sich anzunähern. Wir haben noch sehr starke Entfernungen von den Positionen her zwischen vor allem den Ländern des globalen Südens und zum Beispiel der Europäischen Union und den Ländern der Europäischen Union. Und hier muss mehr Richtung Konsens gearbeitet werden, vor allem bei der Finanzierungsfrage, aber auch bei vielen anderen Fragen. Es geht zum Beispiel darum, wie viel Fläche geschützt werden soll und vor allem, welche qualitativen Standards das haben soll, dass es auch alle Länder in ihren Staaten gleichermaßen tun. Wir haben einen großen Konflikt noch beim Thema genetische Ressourcen, der Interessensausgleich der Nutzung genetischer Ressourcen. Dazu braucht es Fortschritte, wie man hier zu einer Vereinbarung kommt, wie zum Beispiel in der Pharmaindustrie in Europa mit genetischen Ressourcen umgegangen wird, die ja zum Beispiel aus einem afrikanischen Land kommen, damit die finanziellen Profite hier besser geteilt werden. Da müssen wir Fortschritte machen. Es geht aber auch darum, in den wirtschaftlichen Sektoren, zu denen es Ziele geben wird, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft, im Finanzsektor, dass hier vor allem in der Sprache des Textes Fortschritte gemacht wird, damit man auf der Kopf nur noch die harten Fragen beantworten kann und letzten Endes zu einem, ja, eine gute Verhandlungsvorlage erbringt, um dann Ende des Jahres alles in einem Paket zu verabschieden, das auch ambitioniert genug ist und mit dem wir tatsächlich bis 2030 den Artenverlust stoppen können.
Ich sprach mit Florian Tietze vom WWF, der in Nairobi als Beobachter und Berater an dem Regierungstreffen zur Vorbereitung der Weltnaturkonferenz zum Schutz der Artenvielfalt teilnimmt. Und das vorab aufgezeichnete Interview finden Sie nachher auch auf deutschlandfunk.de und in der App DLF Audiothek. Picknick im Grünen, Essen auf dem Balkon oder den Einkauf nach Hause transportieren, da bleiben Lebensmittel derzeit schon mal länger an der Luft, als es ihnen gut tut. Wie sie in der Hitze am besten zu transportieren und zu lagern sind, dazu der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Hobbyköchin Birte Richter schlendert am Samstag am liebsten über den Markt, um frische Zutaten fürs Essen zu besorgen, auch wenn es heiß ist.
Dann kaufe ich da eigentlich nur Obst und Gemüse und vielleicht noch Eier, aber keine Produkte, die verderblich sind, also kein Fleisch und auch keine Milchprodukte.
Diese Lebensmittel besorgt sie anschließend.
Also wenn es heiß ist, dann versuche ich alles in einem Supermarkt zu bekommen. Also ich fahre direkt hin, kaufe alles ein und fahre wieder nach Hause, damit ich nicht so viel Zeit draußen verbringe, wo dann irgendwelche Lebensmittel zu sehr der Hitze ausgesetzt werden.
Wenn sie dann noch mit einer Kühltasche und Kühlpads unterwegs ist, sei alles bestens, sagt Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg. Sie rät bei Hitze, auch Lebensmittel im Kühlschrank zu lagern, die üblicherweise dort nicht hingehörten, wie zum Beispiel Tomaten oder Bananen.
Bei Bananen sollte man wissen, dass die Schale der Bananen bei den kalten Temperaturen schnell braun wird. Das Fruchtfleisch bleibt aber trotzdem essbar. Da sollte man sich dann nicht abschrecken lassen von dem Aussehen der Schale.
Normalerweise gilt, alles, was in wärmeren Regionen wächst, wird auch bei wärmeren Temperaturen gelagert. Aber, so die Verbraucherschützerin,
wenn das Obst oder Gemüse angeschnitten ist, dann ist aber natürlich die Angriffsfläche für Keime größer als vorher. Und insofern, ja, angeschnittene Zitrusfrüchte gehören in den Kühlschrank.
Wer bei heißem Wetter zum Picknick rausfährt, sollte wieder mit der Kühlbox unterwegs sein und sich ein Plätzchen im Schatten suchen. Worin das Essen transportiert und auf der Picknickdecke präsentiert wird, sei Geschmackssache. Hauptsache, die Behältnisse sind lebensmittelecht.
Glas, aber auch Edelstahl sind da besonders geeignet, weil das Materialien sind, die keine Stoffe verlieren, während Plastik eben teilweise auch Weichmacher enthalten kann.
Und solche Weichmacher können freigesetzt werden und in die Lebensmittel übergehen. Lebensmittelgeeignete Plastikboxen lassen sich zum Beispiel an einem Symbol erkennen.
Das ist so ein kleines Besteck. Und wenn das auf einer Verpackung drauf ist, dann bedeutet das, das ist für Lebensmittel geeignet. Da kann man seine Lebensmittel bedenkenlos drinne lagern.
Salate und Salatsoßen sollten am besten separat transportiert werden, damit der Salat knackig bleibt. Kartoffel- oder Nudelsalate beispielsweise schmecken allerdings meist besser, wenn die Mayonnaise gut durchgezogen ist. Jana Fischer rät:
Gerade bei den hohen Temperaturen darauf achten, dass man eben keine Mayonnaise mit rohem Ei verwendet, um der Salmonellengefahr vorzubeugen.
Auch Rohmilchkäse könne schnell verderben, genau wie beispielsweise rohes Fleisch oder roher Fisch. Beim Grillen deshalb nicht zu früh aus dem Kühlschrank oder der Kühltasche holen.
Für die allermeisten Lebensmittel gilt die Faustregel: schauen, riechen, schmecken. Das heißt, wenn ein Lebensmittel noch gut aussieht und gut riecht, dann kann man es vorsichtig probieren. Und wenn es dann noch gut schmeckt, dann ist man in aller Regel auf der sicheren Seite.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Und noch eine Meldung. Die Bundesregierung will einen klimaschonenderen Luftverkehr voranbringen. Angesichts langer Entwicklungszeiten der Branche sei es wichtig, neue Technologien jetzt anzugehen, machte die Luftfahrtkoordinatorin der Regierung Anna Christmann-Grüne heute deutlich. Die verschiedenen Ministerien haben dazu ein gemeinsames Papier vorgelegt. Bis 2025 sollten die Weichen für effizientere Flugzeuge, alternative Antriebe und einen Markthochschutz Hochlauf neuer Kraftstoffe gestellt werden, unter anderem mit mehr Forschung und Förderprogrammen. Um Energiesicherheit und den Tag der Industrie geht es heute gleich in den Informationen am Mittag. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.